Sind unsere Urlaube nicht ohnehin nur Stippvisiten? Schauen wir viel zu selten länger hin? Nehmen wir uns nicht die Zeit dafür oder haben wir sie gar nicht in unserem Reiseplan? Also das sind berechtigte Fragen, wenn man immer nur ganz kurze Stops auf einer Reise macht. Und dies trifft insbesondere auf Kreuzfahrten und Flusskreuzfahrten zu. Letztere habe ich kürzlich mitgemacht, von Basel aus den Rhein runter bis nach Koblenz und dann wieder flussaufwärts zurück zum Ausgangspunkt. Daher stammen auch die Podcasts aus Speyer. Wie auch immer, in Koblenz war Wendepunkt für die Edelweiß von Thurgau Travel. Zeit inklusive war dort auch ein Aufenthalt von 5 Stunden, in die musste das Ausflugspaket rein. Deutsches Reiseradios Podcast 298 mit Rüdiger Edelmann und einem Besuch in Koblenz, ein Schloss und das berühmte Eck an der Moselmündung inklusive. In der zweiten Septemberhälfte waren wir ja alle kurzzeitig von Spätsommer verwöhnt worden. Für Fotos stehen auf der Website ziemlich ideal. Als dann, los geht's!
Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, hier auf Schloss Stolzenfels. Finde ich ganz toll, dass Sie dieses schöne Schloss besuchen. Mein Name ist Heinz-Gerd Reis. Heinz-Gerd. Sie können Heinz zu mir sagen, Sie können Gerd zu mir sagen. Auf Peter oder Karl höre ich äußerst selten.
Und wir hören einen echten Rheinländer. Heinz oder Gerd oder Heinz-Gerd hat, wie er sagt, auch 15 Jahre in Kölle gewohnt, bevor er nach Koblenz zurückkehrte. Hören's, das merkt man doch. Bei diesen Tönen stehen wir als Besuchergruppe im Hof von Schloss Stolzenfels. Der Blick geht über das Rheintal und den Fluss, der in der Sonne glänzt. Stolzenfels ist ein Stadtteil von Koblenz, der vom Anlieger aus ein paar Kilometer flussaufwärts liegt. Wir sind mit dem Bus angereist und zu Fuß den Hang hinaufgelaufen. Dabei hat uns Heinz-Gerd, der mit einem kleinen Motorrad angereist ist, überholt. Im Schlosshof einmal durchatmen und dann gibt's erstmal ein paar markige Infos zur Koblenzer Stadtgeschichte.
Haben Sie schon ein bisschen was über Koblenz gehört? Sonst gebe ich Ihnen mal so eine Einführung in die Stadtgeschichte ganz kurz. Koblenz, 9 vor Christus gegründet von den Römern. Die sind 500 Jahre geblieben. Was haben die Römer uns mitgebracht, was für uns so wichtig war? Den Wein, genau, ja, ja. Und ich erzähle immer ganz begeistert, als sie abgezogen sind, haben die vergessen, den Wein mit heimzunehmen. Nach den Römern kamen die Franken auf, 500 Jahre. Und als die Franken abgezogen sind, ist der Wein auch geblieben. Heute können wir sagen, Wein und Tourismus, zwei wichtige Wirtschaftsfaktoren in unserer Stadt. Dann 1018 wird Koblenz verschenkt wie so eine Schachtel Pralinen an den Erdbeerschorsch von Trier. Kennen Sie den? Der Erdbeerschorsch von Trier. Andersgläubige sagen Erzbischof. Bei uns hat der Erdbeerschorsch, ne? Und über 750 Jahre blieben wir kurtrierisch, wie wir das nennen, weil diese Kurfürsten gleichzeitig auch Erzbischöfe waren. Dann 1794 begannen die 20 schönsten Jahre einer Besatzung. Wir wurden französisch. Und noch heute sprechen die Leute in unserer Gegend über Parapluie, Chaiselong, Trottoir, Pissoir, Couvert, Portemonnaie, Mayonnaise, Friseur, viele, viele französische Vokabeln sind in unserer Sprache erhalten geblieben. Und wir haben natürlich kennengelernt diesen wunderschönen französischen Lebensstil. Laissez-faire, savoir-vivre und vor allen Dingen Cuisine française, den ich immer noch so überaus schätze, wie Sie sehen. Ja, dann kamen die Napoleonischen Kriege und ein berühmter Sohn unserer Stadt, der zu der Zeit war der Staatskanzler von Österreich, der Fürst Metternich, 1773 in Koblenz geboren, der hat dann auf dem Wiener Kongress von 1815 ganz Europa neu sortiert und das Rheinland kam zu Preußen. Jetzt werden einige von den Preußen wahrscheinlich unter Ihnen sein. Das tut mir jetzt leid, aber ich muss Ihnen das sagen, also für uns war das doch ein schwerer Schock für die Rheinländer. Denn unter den Preußen war alles streng geregelt, ne? Und glauben Sie mir, noch heute bevorzugen die Leute aus unserer Gegend doch diesen französischen Lebensstil. Wir sind ganz begeistert. Die französische Grenze ist 120 Kilometer nach Westen. Berlin ist 400 Kilometer in die andere Richtung. Für uns ist das okay. Ja. Wir blieben preußisch bis zum Ersten Weltkrieg. Und das ist so in kurzen Sätzen die Stadtgeschichte.
Spätestens jetzt steht fest, an Unterhaltung wird es uns nicht mangeln in der nächsten Stunde. Stolzenfels war ganz früher eine Burg und mutierte dann zum Schloss. Die Details gibt's rheinisch humorvoll von Heinz Gerd.
Jetzt kommen wir hier zu dem Schloss. Warum gibt es sowas überhaupt? Früher war ja Deutschland, das ist Ihnen natürlich bekannt, in ganz viele kleine Fürstentümer und so weiter eingeteilt. Und die wollten ja alle Kohle haben. Ne? Ging immer nur um Kohle eigentlich, ne? Wie heute noch. Ne? Und also haben die, weil die Flüsse die Haupttransportwege waren, Zollburgen gebaut. Und da gab es einen Erzbischof von Trier, nämlich Arnold von Isenburg. Der hat 1250 hier eine Zollburg gebaut, ne? Um die vorbeifahrenden Schiffe abzukassieren. Später war das dann vor allen Dingen 30-jähriger Krieg, 1618 bis 1648. Waren die Schweden hier, die Franzosen. Noch schlimmer war 1689, Pfälzischer Erbfolgekrieg. Da hat nämlich Louis XIV, Ludwig XIV., das Rheinland angegriffen. Was hat der Dappelsdorf für einen Grund gehabt? Philipp, sein Bruder, der Herzog von Orléans, war verheiratet mit einer Frau aus unserer Gegend. Den Namen haben Sie alle schon mal gehört. Lieselotte von der Pfalz. Deren Bruder war der Pfalzgraf. Als der Pfalzgraf verstorben ist, glaubte Ludwig XIV., Ansprüche auf die Pfalz geltend machen zu können. Das war zwar nicht legal, ihm aber egal, weil er der mächtigste Herrscher in ganz Europa war. Und er hat halt versucht, sich alles einzuverleiben, was er so kriegen konnte. Muss man auch verstehen, es gab kein Fernsehen, kein Fußball. Naja, da hat man halt Eroberungen gemacht. Ne? Und ein Jahr später, 1689, sind seine Soldaten dann den Rhein raufgezogen. Die wollten eigentlich Koblenz einnehmen, haben sie nicht geschafft. Wir gehen mal davon aus, dass die Kanonen auf der Festung von Ehrenbreitstein die Stadt verteidigt haben. Aber ein Jahr später sind die in Rheinruf gezogen und haben viele Burgen auf beiden Seiten des Rheins zerstört und als Steinbruch genutzt. Die Leute, die unten im Dorf ihre Häuser gebaut haben, die sind hier oben raufgekommen, haben sich ein paar Steine ausgeliehen. Ich glaube, die haben die nicht mehr zurückgegeben. Und so ist das hier verfallen. Bis das Ganze 1802 an die Stadt Koblenz ging. Und 1823 hatte der Stadtrat von Koblenz eine seiner ganz wenigen ganz guten Ideen. Die haben nämlich diese Ruine an den Kronprinzen Friedrich Wilhelm geschenkt. Und der hat den preußischen Architekten Karl Friedrich Schinkel dann beauftragt und der hat 1836 hier angefangen, diese Ruine in eine Sommerresidenz umzuwandeln. 1841 ist der Schinkel dann gestorben und sein Schüler Karl Friedrich Stühler, der hat das zu Ende geführt. Insgesamt war der Friedrich Wilhelm nur siebenmal hier, also teure Angelegenheit für nur ein paar Besuche, ne? Aber wir profitieren ja heute noch davon. Und weil der nicht ständig hier sein konnte, hat der 1844 schon erlaubt, dass das als Museum benutzt wurde. Die Leute konnten also hierher kommen wie Sie und das Schloss besichtigen. Und dann ist etwas ganz Interessantes passiert, nämlich die Rheintouristik hat sich entwickelt. Dampfschiffentwicklung und viele Touristen kamen. Vor allen Dingen aus Großbritannien. Einer der berühmtesten, William Turner. Und der hat ganz viele Rheinromantikbilder gemalt. Und das hat die Engländer so interessiert, dass sie in Scharen wirklich gekommen sind und sich den ganzen Rhein angesehen haben. Jetzt gehen wir mal hier rein. Und ich muss Sie da leider darauf hinweisen, im Schloss darf man nicht fotografieren. Aber dafür können Sie uns helfen, das Schloss sauber zu halten. Denn hier vorne stehen jetzt zwei Riesenkisten mit Filzpantoffeln.
Ha, endlich mal wieder eine Schlossführung in Filzpantoffeln. Die Besucher bohnern damit quasi den Fußboden und der Staub der Schuhe bleibt in den Pantinen. Rauf und runter geht's durch Rittersäle, Esszimmer, Musikzimmer, Schlafzimmer. Alles nur so eingerichtet wie im 19. Jahrhundert. Ausgeschmückt, selbstredend von Heinz, Gerd oder war das Heinz Gerd? Dazu gibt's, das habe ich mir erlaubt, ein wenig echt preußische Musik vom Flötenkönig, auch wenn die aus dem Jahrhundert davor stammt. Klingt aber so schön zur Stolzenfelsbesichtigung und zum Musikzimmer, das bei der Einweihung wohl eine wichtige Rolle spielte.
Und da gab es hier eine Party. Queen Victoria war da. die belgischen Könige, mehrere gekrönte Häupter aus den europäischen Dynastien, die hätte ich alle vergessen, um einen Mann hier spielen zu hören. Franz Liszt. Da war noch ein anderer berühmter Pianist, der mit Chopin auch da in Paris gelebt hat, zu der gleichen Zeit, Vieux Temps. Unter den Kunstkennern ist das einer der berühmtesten Pianisten zu der Zeit gewesen. Dann die schwedische Nachtigall hat gesungen, Jenny Lind. Das ganze Konzert wurde dirigiert von Meyerbeer, auch ein berühmter Komponist. Also da waren viele berühmte Musiker hier und die wären mir alle lieber gewesen wie die ganzen gekrönten Häupter. Ne? Heute wird das eben als Musikzimmer bezeichnet. Der wollte diese ganze Landschaft romantisch in die Konzeption des Schlosses mit einbinden. Das ist die Idee von dem Schenkel gewesen. Oder von dem Friedrich Wilhelm IV. So, jetzt gehen wir hier durch und kommen in das gemeinsame Schlafzimmer. Das war natürlich bei den französischen Königen undenkbar. Ne? Gemeinsames Schlafzimmer. Der musste ja allein 13 Zimmern für seine ganzen Mätressen haben. Ne? Und das war natürlich hier nicht der Fall. Das war eine Liebeshochzeit, habe ich ja erzählt. Und die hatten also hier ein gemeinsames Schlafzimmer.
Aus dem gemeinsamen Schlafzimmer zurück ins Freie. Schlossgarten wundervoll bepflanzt und angelegt. Auch von dort, wie überall, wo es halbwegs möglich war, gibt es den ausgenommen wundervollen Blick auf den deutschesten Strom, den es gibt. Flussabwärts taucht auch die Feste Ehrenbreitstein auf der anderen Seite des Flusses auf, fast direkt gegenüber von Moselmündung und deutschem Eck. Am berühmtesten Eck mit deutschem Namen sind wir am Morgen schon vorbeigelaufen. Das mächtige Kaiserdenkmal erschlägt einen fast, wenn man davor steht. Und subjektiv ehrlich gesagt, es gibt Schöneres. Aber Kaiser am deutschen Eck, das musste wohl sein. Welch eine Überraschung, als wir dann noch von Heinz Gerd erfahren mussten, dass es nicht das Originaleck ist.
Wenn Sie das deutsche Eck besichtigt haben, haben Sie nicht das deutsche Eck besichtigt. Also Sie waren bei dem Kaiser, ne, der auf dem Schlachthaus sitzt, in großer Generalsuniform. Aber das Original, das eigentliche deutsche Eck, liegt hinter dem deutschen Eck, nämlich wo sich der Deutschherrenorden befindet. Da ist eine Mauer, eine preußische Stadtmauer. Und in der Mauer sehen Sie noch das Kreuz des Deutschherrenordens. Davor ist so ein wahnsinniges Kunstwerk, also Ringen aus Kortenstahl. Und genau an der Mauer floss früher die Mosel in den Rhein. Historisch gesehen ist das das original deutsche Eck. Ich gebe zu, die meisten meiner Mitbürger wissen das nicht. Heute, wenn wir vom deutschen Eck sprechen, sprechen wir von dem Denkmal mit dem Kaiser Wilhelm. Ne? Aber original war das eben, wo der Deutschherrenorden gesessen hat.
An besagter Mauer habe ich auf dem Rückweg nochmal nachgeschaut. Dort gibt es auch diverse Hochwassermarker und daraus wiederum lässt sich schließen, dass das Denkmal weiter vorn, wenn auch nicht der oben auf seinem Pferd sitzende Kaiser Wilhelm I., immer mal wieder nasse Füße gekriegt hat. Dort sitzt er mit Unterbrechung schon seit 1897. 1945 wurde das Standbild durch Artilleriebeschuss zerstört. 1953 hat man statt des Kaisers einen Fahnenmast installiert und der erste Präsident der Bundesrepublik Deutschland, Theodor Heuss, ernannte es zu einem Mahnmal der deutschen Einheit. Nach der Einheit, genau 1993, wurde dann Wilhelm I. rekonstruiert und wieder aufs Pferd und den Sockel gesetzt. Und seitdem schaut er wieder auf die Vereinigung von Mutter Mosel und Vater Rhein. Inzwischen mal auf die Uhr geschaut. Oje, unsere Edelweiß legt ja schon in einer knappen halben Stunde wieder ab. Hektik bricht aus Und das Gespräch mit unserem Fachmann vom Koblenz Tourismus steht auch noch an. Jetzt heißt es sich sputen. Mikro raus, schnell nach dem Namen gefragt, ihn sofort vergessen und anschließend auch noch die Visitenkarte verschlammt. Echtes Reporterpech. Immerhin sind wenigstens unsere Inhalte nicht verloren gegangen. Also dann Koblenz in 3 Minuten. Was muss man noch gesehen haben, außer dem berühmten Denkmal am berühmten Ort?
Das ist tatsächlich noch nicht alles. Also es ist schon viel Wahres dran. Rhein-Mosel-Deutsches Eck ist schon eins unserer Hauptsehenswürdigkeiten und eins der wichtigsten Dinge, die man sich in Koblenz angeschaut haben muss. Aber Seilbahn mit der Festung Ehrenbreitstein, die das eben alles überragt auf 112 Höhenmetern mit dem Blick ins UNESCO-Weltkulturerbe Oberes Mittelrheintal und auf die Stadt. Das ist im Grunde genommen so das Dreigestirn, was man sich in Koblenz angeschaut haben muss.
Und Koblenz bietet ja unterm Strich auch ein sehr grünes Umfeld, was sicherlich auch der Bundesgartenschau vor einigen Jahren zu verdanken ist. Koblenz hat ganz offensichtlich, inklusive ja auch der Seilbahn und allen möglichen anderen Sachen, sehr, sehr viel draus gemacht.
Ja, wir hatten, wie richtig gesagt, 2011 die Bundesgartenschau und seitdem werden halt die ganzen Grün- und Parkanlagen gehegt und gepflegt. Es ist jedes Jahr im Frühjahr, sieht es aus, als würden wir eine neue Bundesgartenschau bekommen, weil unser Grünflächenamt, die von der Stadt dafür zuständig sind, die investieren so viel Liebe, Mühe, natürlich auch Geld in die Anlagen, um das alles schön für die Bürger der Stadt, aber eben auch für unsere Touristen zu erhalten. Es ist jedes Jahr eine Pracht, eine Blütenpracht.
Vielleicht eine ganz blöde Nachfrage. Ist das eigentlich dumm für Touristiker in Koblenz, wenn sie umringt sind vom Mittelrheintal, vom Moseltal, von Attraktionen, auch den Rhein weiter entlang, am romantischen Rhein und sonst irgendwie, dass alle Leute zwar sagen, ja, das beginnt irgendwie in Koblenz, fahren dann geradeaus vorbei in ihre Lieblingsregion?
Nee, überhaupt nicht. Also in Koblenz kommen viele Tagesbesucher eben aus den Regionen auch zu uns, weil sie eben eine Stadt auch sehen wollen mit einem unglaublich großen Kultur- und Freizeitangebot. Und wir arbeiten auch sehr eng mit den Regionen eben zusammen. Rhein und Mosel, das sind für uns ja eigentlich Hauptgewinne in der touristischen Vermarktung, auch international, weil diese Flüsse sind bekannt. Und die Mosel, gerade auch mit dem Thema Wein, das ist für internationale Gäste im Grunde genommen das, was sie sehen wollen. Und dann in Kombination mit einer Stadt, die so viel Herausragendes zu bieten hat, für uns eigentlich ein Gewinn in der Zusammenarbeit und in der Kooperation mit der Region.
Das ist zwar jetzt vielleicht ein bisschen schwierig, normalerweise spricht man nicht über Geheimtipps, wenn man eine Stadt in 10 Minuten durchlaufen hat und vielleicht dann gerade mal einen Vormittag da war. Aber ich hätte ganz gern doch noch einen besonderen Tipp, der vielleicht jetzt nicht schon vollautomatisch in jedem Reiseführer und in jedem Reiseblog oder sonst irgendwie aufgetaucht ist.
Tatsächlich mein persönlicher Geheimtipp, gibt es verschiedene, je nachdem, was man wirklich für Interessenslagen, ob Kulinarik oder eben Historie. Historisch ist die archäologische Sammlung oben in der Festung Ehrenbreitstein ein Bereich der großen Ausstellung dort oben, an denen die meisten Leute einfach vorbeilaufen. Eine wunderschöne Ausstellung, die sich mit der Archäologie, mit der Historie der Region befasst. Mein persönlicher Geheimtipp. Wenn es um was richtig Interessantes und Spannendes zu essen geht, dann könnte man vielleicht mal bei einer der kleinen Manufakturen in der Stadt vorbeischauen, unter anderem Kahur. Die stellen Schokolade made in Koblenz her oder eben Fräulein Diel Karamell. Die haben ein ganz leckeres Karamell und ganz viele andere Kaffeemanufakturen, die wir in der Stadt zum Beispiel haben, Gewürzmanufakturen. All diese kleinen Handwerksbetriebe, die bekommen bei uns eine wunderschöne Möglichkeit, sich zu präsentieren und sind schon immer noch Geheimtipps. Ja.
Und Spezialadresse Innenstadt Koblenz.
Ja, absolut. In der Innenstadt, da wird viel geboten, sodass viele Leute auch aus den größeren Städten und Metropolen nach Koblenz zum Shoppen kommen, weil viele kleine inhabergeführte Geschäfte dort zu finden sind.
15 Minuten bis zum Ablegen und noch 7 bis 8 Minuten Fußweg. Wenigstens reicht es noch für ein paar Fotos von der Rheinpromenade und der Seilbahn, die von hier in Richtung Ehrenbreitstein startet. Erkenntnis: 1 bis 2 Stunden länger wären nett gewesen, aber wir wollen ja im Lauf des Nachmittags auch noch das romantische Mittelrheintal vom Schiff aussehen. UNESCO-Welterbe, Lorelei, die Burg Pfalz-Grafenstein in Kaub, mitten im Fluss, viele Burgen und berühmte Orte wie Rüdesheim, Assmannshausen, Eltville, Bingen mit Mäuseturm und so weiter. Das bedarf einer zügigen Abfahrt, sonst wird das nichts. Aber wer will, kann ja wiederkommen. Der zügigen Abfahrt folgt jetzt der zügige Schluss. Danke fürs Lauschen und danke fürs Abonnieren der Reiseradio-Website und der kostenfreien Podcasts bei Spotify, Google, Apple, Amazon Music, Podimo, Radio.de und einigen Portalen mehr. Mehr über Flusskreuzfahrten demnächst und der nächste Podcast kommt bestimmt.